Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde. Da dankenswerterweise immer wieder mal jemand Neues zu unserem telefonischen Bibelkreis dazustößt, sage ich am Anfang immer einige Dinge zum Ablauf bzw. zum Hintergrund der Bibelstunde. Mein Name ist Rainer Wagner, ich bin Prediger der Evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz. Jeden Mittwoch 19 Uhr haben wir dort Bibelstunde in unserem Gemeindehaus in Meckenheim in der Sandgasse 31. Dasselbe Thema und auch die gleichen Lieder, wie wir sie hier singen, singen wir auch dort jeden Mittwoch. Wenn Sie es einmal einrichten können, sind Sie ganz herzlich willkommen, auch zu unserer Bibelstunde, wo man sich von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Wir haben auch Sonntagsgottesdienste. Sie finden immer 10.30 Uhr statt. Sie können sie live verfolgen, auch über diese Telefonnummer, beziehungsweise übers Internet unter der Internetadresse www.gemeinschaft-meckenheim.de. Normalerweise gehen wir in so einer Bibelstunde fortlaufend ein biblisches Buch durch. Hin und wieder aber haben wir auch mal ein anderes Thema dabei und bis vor einigen Wochen sind wir einen Glaubenskurs durchgegangen. So Gott will, werden wir nächste oder übernächste Woche mit einem neuen biblischen Buch oder einer biblischen Gestalt weitergehen. Heute wollen wir uns aber einer aktuellen Frage zuwenden. Uns alle bewegt sicherlich das, was wir aus der Ukraine hören, dieser Krieg. Und gerade auch bei solchen Fragen sollte man in die Heilige Schrift reinschauen. Was sagt uns die Heilige Schrift zu Krieg und zu Frieden? Es gibt mehr als eine Aussage dazu. Und heute wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen, was uns die Heilige Schrift über den Krieg, über den Frieden und über Gottes Haltung dazu sagt. Ganz wichtig ist zu wissen, eigentlich sind wir Menschen alle in einem Krieg, und zwar in einer furchtbaren Rebellion gegen Gott. Dadurch ist die Sünde zu den Menschen gekommen. Zum Schluss wird er einmal abgerechnet in einem gewaltigen Gericht. Wir nennen das als Christen den jüngsten Tag. Aber wir brauchen nicht vor dem jüngsten Tag zu zittern. Denn der Herr Jesus ist gekommen und die Bibel sagt, die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Von diesem Frieden wissen wir, wenn wir im Glauben stehen und wir wollen auch davon singen. Während der telefonischen Bibelstunde haben wir die Möglichkeit, auch gemeinsam zu singen. Dadurch wird ein bisschen Gemeinschaft zwischen uns hergestellt. Wenn Sie das Gemeinschaftsliederbuch haben, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen üblich ist, Jesus unsere Freude, so können Sie aus dem Buch mitsingen. Wenn Sie den geistlichen Liederschatz haben, das Buch, das in den Brüdergemeinden üblich ist, ebenfalls. Ich suche nur solche Lieder raus, die in beiden Büchern sind und sage dann auch die Nummern an. Da wir eine Bibelstunde halten und um besser den Gedanken folgen zu können, ist es eine gute Hilfe, wenn man sich eine Bibel mit dazu nimmt, um auch die entsprechenden Stellen mitlesen zu können. Auch das empfehle ich Ihnen. Nun genug der äußeren Ansagen. Wir wollen jetzt diese Bibelstunde beginnen im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn ein Lied vom Frieden singen, und zwar ein Lied vom Frieden mit Gott, von dem Frieden, den Jesus für uns gebracht hat. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wenn Sie ein Liederbuch da haben, im geistlichen Liederschatz an der Nummer 594 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 405. Ja, liebe Geschwister, es ist ein wunderbarer Zustand, in den Gott einen Menschen nimmt, wenn er an ihn glaubt. Ich wünsche euch das allen. Ich gehe davon aus, die meisten von euch haben diesen Frieden mit Gott. Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Herr, hab Dank dafür, dass es uns innerlich gut gehen kann, wenn wir zu dir gehören. Denn du hast Frieden geschaffen, Frieden zwischen deinem Vater und uns. Du hast die Sünde, die uns von deinem Vater trennte, weggenommen, so dass wir jetzt mit unserem lieben Gott dort in der Herrlichkeit engste Herzensgemeinschaft haben dürfen. Aber dass wir auch mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Und nun sehen wir und hören wir aber auch von schlimmen Dingen hier in der Welt. auch von den Kriegen, die jetzt eigentlich schon ganz nahe vor unseren Grenzen stattfinden, wie dort in Russland und in der Ukraine. Bitte, Herr, tröste die, die an dich glauben, gerade in diesen Kriegsgebieten. Steh ihnen zur Seite, stärke sie. Und wo sie deine Kinder sind, gib ihnen Mut in ihrer Umgebung, dein Wort auch zu bezeugen, dass der eine oder andere auch dadurch gestärkt wird. Du siehst aber auch, wie es in uns aussieht, in jedem Einzelnen. Wer sich Sorgen macht, wer andere Probleme hat, bitte, Herr, rede auch in dieser Bibelstunde zu unseren Herzen. Amen.
Gerade jetzt, wo mancher wirklich in großer Gefahr ist, auch hier in unserer Nähe, in der Ukraine oder auf der Flucht ist, vielleicht sogar schon in Deutschland, da wollen wir uns immer wieder der Sicherheit und dem Glück besinnen, das wir durch Jesus haben. Lasst uns deswegen als ein zweites Lied das Lied von Dora Rappert singen, Sicher in Jesu Armen. Liebe Geschwister, bitte entschuldigt, es ist mir ein kleines technisches Problem unterlaufen. Ich habe vergessen, die Liedverse anzusagen. Wir finden das Lied an der Nummer 635 im geistlichen Liederschatz und an der Nummer 400 im Gemeinschaftsliederbuch.
Steht.
Ja, welche Geborgenheit haben Kinder Gottes schon dadurch erlebt, dass sie wussten, ich bin immer mit Jesus verbunden. Als in der vergangenen Woche der Krieg in der Ukraine ausbrach, war ich mit anderen Gläubigen zusammen, die teilweise Freunde und Bekannte in der Ukraine hatten. Auch ich selbst bin schon öfter dort gewesen, zu Evangelisationen und auch Glaubenstage zu halten. Schon vor über 20 Jahren durfte ich auch Seminare machen, dort bei den Geschwistern in der Ukraine. Und dann berührt es einen natürlich besonders, wenn man von solchen Problemen hört. Und wir waren heute durch die technischen Möglichkeiten mit einigen verbunden, die gerade auf der Flucht waren. Und es tat jeden von uns dort an der Bibelschule, wo wir zusammen waren, weh, wenn wir das so wahrnehmen mussten, wie die Männer ihre Frauen und Kinder zur Grenze brachten und dass sie dann über die Grenze gingen, aber die Männer zurückbleiben mussten. Denn dort in der Ukraine darf kein Mann zwischen 18 und 60 Jahren das Land verlassen. Nun, es ist eine ganz wichtige Sache, für die Geschwister dort zu beten. Und ich möchte euch das ans Herz legen. Bringt die Not auch der Glaubensgeschwister dort drüben in dem Kriegsgebiet immer wieder vor Gott. Aber nicht nur das, kommt auch immer wieder selbst vor Gott und macht euch klar, dass wir über die Grenzen hinaus miteinander verbunden sind. So wie wir über das Telefon jetzt verbunden sind, so sind wir geistlich auch mit den Geschwistern, die auf der Flucht sind oder die dort im Land sind, verbunden. Wollen wir uns das wirklich auch zu Herzen nehmen? Wir wollen aber auch für die beten, die noch nicht zu Jesus gehören und auch dort in dieser Not sind. Vielleicht nutzt der Herr diese schlimme Lage auch, dass der eine oder andere zu Jesus findet. Nun aber wollen wir uns mit dem Thema näher beschäftigen. Kriege und was uns Gottes Wort darüber sagt. Ja, was sagt uns Gottes Wort zu Kriegen? Zu Kriegen in dieser Welt und zur Frage des Friedens. Beim Propheten Jesaja im Kapitel 2, Vers 4, da wird ein Blick in die Zukunft geworfen. Und zwar ein Blick in jene Zeit, wo auf der Erde zumindest zeitweise Kriege und ähnliche Kriegstreiber, wie wir sie ja in dieser Welt erleben, keinen Einfluss mehr haben werden. Jesaja 2, Vers 4 heißt es über das sogenannte tausendjährige Reich, wo der Teufel und alles Böse ausgeschaltet sein wird. Und er, der Herr, wird richten. Das heißt, er wird wie ein König oder wie ein Richter im alten Israel herrschen. Er wird richten unter den Heiden und strafen, erziehen, könnte das auch wiedergegeben werden, viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wir haben, wenn wir in die Zukunft schauen, nicht damit zu rechnen, dass unsere Welt durch eine Nuklearkatastrophe total vernichtet wird. Natürlich sind Andeutungen im Blick auf die Endzeit von schrecklichen Katastrophen, die auch durch Menschen ausgelöst werden, deren Hintergrund aber der Teufel letztlich ist, in der Bibel angedeutet. Aber unsere Welt wird hier noch nicht untergehen, sondern wenn der letzte große weltliche Machthaber, den die Bibel das Tier nennt, den wir als Christen oftmals den Antichristen nennen, wenn er geschlagen sein wird, da wird es auf der Erde eine Epoche des Friedens geben. Ich habe bei anderer Gelegenheit schon darauf hingewiesen. Heute wollen wir uns aber der Aktualität willen mit den Fragen beschäftigen, was Gottes Wort über Kriege und Ähnliches sagt. Kriege. Erstmal die aktuelle Lage heute in der Welt. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, sollten wir schon sehen, dass wir nicht über Theorie sprechen. Zweitens, wo finden wir Kriege in der Bibel? Wie steht Gott und Gottes Plan zu kriegen, die es gegeben hat und die es geben wird. Und dann sehen wir in der Heiligen Schrift Zeugnisse von Menschen, die Kriege erlebt haben und die sagen konnten, der Herr hat mich in diesen Kriegen durchgebracht. Die Heilige Schrift gibt dann noch so einen besonderen Blick auf Kriege in der Endzeit. Und auch darüber möchte ich ein paar Gedanken weitergeben. Kriege in der Endzeit bringen Gottes Plan letztlich nicht durcheinander. Und dann die neue Welt in der Herrlichkeit einmal, wo es keine Kriege mehr geben wird. Und so ein bisschen Vorerlebnis dieser Herrlichkeit im tausendjährigen Friedensreich. Ich versuche, diese Gedanken systematisch nacheinander durchzugehen. Zuerst einmal, wie ist das? Bei Jesaja da steht, es werden einmal die Schwerter zu Pflugscharen und die Spieße zu Sicheln umgestaltet werden. Das heißt, all das, was jetzt in die Rüstung gesteckt wird, wird dann ins Wohlergehen des Volkes gesteckt. Vor einigen Tagen haben die Politiker in Deutschland beschlossen, das ukrainische Volk und die Regierung stark mit Waffen zu unterstützen. Und das sind politische Entscheidungen. Das muss man den Politikern überlassen und da haben wir uns nicht reinzumischen. Aber wenn Gott einmal die Politik in den Händen haben wird, dann wird es nicht mehr so rumgehen. Geld, Steuern, alles, was wir aufbringen, in Krieges und in Waffen zu stecken, sondern im Gegenteil. Es werden Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln gemacht. Wie sieht's heute in der Welt aus? Sehr, sehr traurig. Man versucht manchmal, friedliche Dinge zu entwickeln, so zum Beispiel in Äthiopien. Der Staatspräsident von Äthiopien hat vor 3 Jahren den Friedensnobelpreis gekriegt, weil er eine der Konflikte in seinem Land gut regeln konnte. Aber mittlerweile ist in seinem Land ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Und auch er geht mit größter Brutalität in der Region Tigray gegen die vor, die seine Regierungsgewalt in Frage stellen. In diesem Jahr hörte man davon, dass man damit rechnen muss, dass gerade in diesen Regionen, wo dieser Bürgerkrieg tobt, Tausende und Abertausende Menschen, Kinder und Frauen und Unbeteiligte verhungern könnten. Kriege in Äthiopien. Mancher von uns weiß, es gibt Äthiopien, aber viel mehr Ahnung haben wir ja nicht von Äthiopien. Die armen Menschen dort sind ein Stückchen übersehen. Es gibt weitere ganz schlimme, aktive Kriege im Jemen. Im Jemen dauert der Bürgerkrieg nun schon viele Jahre. Zehntausende sind dort schon umgekommen in diesem arabischen Land. Nun muss das Welternährungsprogramm der UNO dort eingestellt werden, weil kaum noch Gelder dafür da sind und das bedeutet dort für die Flüchtlinge, die im Land unterwegs sind als Flüchtlinge, für Familien, für Frauen und Kinder, dass sie fast dem sicheren Tod ausgeliefert sind. Jetzt, wo in der Ukraine etwas anfängt, dann berührt uns das. Und mit Recht. Und mich berührt es persönlich besonders, weil ich manche Beziehungen dorthin habe. Aber dass in Jemen Menschen verhungern oder zugrunde gehen durch die militärischen Aktionen, das hat uns eigentlich wenig berührt. Wer erfuhr es nur im Jemen? Ja, wo liegt der Jemen? Irgendwo bei Saudi-Arabien. So können wir über Dinge weggehen. Das ist ein Stückchen herzlos. Unser Staat hat bei einigen dieser Konflikte versucht, Hilfen reinzubringen. Und zum Beispiel in Mali, in Afrika, wo islamische Terroristen das Volk wirklich furchtbar drangsalieren. Man hat dort in Mali von Seiten der Bundesrepublik, die Armee ausgebildet, die Polizei ausgebildet,
damit sie besser ihr eigenes Volk schützen können. Leider ist das, wie man im Volksmund sagt, ein Schuss nach hinten geworden. Die Armee, die wir mit ausgebildet haben, hat geputscht. Und nun will sie die Europäer dort nicht mehr da haben. Eine traurige Geschichte. Die Franzosen ziehen ab, die dort versucht hatten, Ordnung und Frieden reinzubringen. Und es wird uns Deutschen wohl auch nicht viel anders gehen, so wie es ja auch in Afghanistan gewesen ist. Man kann noch ein Stückchen weitergehen. Vor einigen Jahren, da jauchzten bestimmte Leute vor Begeisterung über Entwicklungen im Nahen Osten. Man nannte das damals den arabischen Frühling. Aber überall, wo dort solche Bewegungen aufkamen, die vor allen Dingen von der USA und von den demokratischen Staaten unterstützt wurden, ist eigentlich nur ein Chaos geblieben. Es sind Kriege ausgebrochen, durch die viele einen schlimmen Tod gefunden haben. Ich nenne bloß ein paar Worte und vielleicht fällt euch selbst dazu was ein. Man hat es ja in der Presse und in den anderen Medien mitgekriegt. In Ägypten war dieser arabische Frühling ausgebrochen. Zum Schluss hat sich wieder ein Militärdiktator durchgesetzt, weil alles drunter und drüber ging. Syrien. In Syrien brachen Proteste gegen die Regierung auf. Ein schrecklicher Krieg. Man redet von 200.000 Toten, die es in diesem Krieg gegeben hat. Im Windschatten dieses Krieges hat sich dann dieser furchtbare islamische Staat etabliert, der Menschen versklavt hat, der Tausende und Abertausende umgebracht hat. Schrecklich, man hat davon gehört, aber betroffen hat unser Herz oftmals nicht sehr. Irak, man hörte von Saddam Hussein, die Amerikaner haben eingegriffen und wollten diesen Mann stürzen. Allerdings haben sie mit Lug und Trug gearbeitet. Sie behaupteten, dass es dort irgendwelche Chemiewaffenfabriken gäbe, die es nie gegeben hat. Und damit brachen sie diesen Krieg vom Zaun. Bis heute ist im Irak kein Frieden. Immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Menschen. Oder Libyen, wo der schlimme Diktator Gaddafi geherrscht hat. Er war wirklich ein Terrorist und hat in die Welt auch Angst und Schrecken gebracht. Aber die Demokraten haben dort Veränderungen bringen wollen. Bis heute ist keine Ruhe in diesem Land. Und die Flüchtlingsströme, besonders die Flüchtlinge, die mit Schiffen übers Mittelmeer kommen, kommen jetzt von Libyen aus. In Libyen werden sie in schrecklicher Gefangenschaft gehalten, wenn man sie in die Hände bekommt. Schlimme Verhältnisse. Das Peinlichste war im vergangenen Jahr. 20 Jahre stand die ganze Welt in Afghanistan, um die dortigen fundamentalistischen Muslime in Schach zu halten. Und jetzt musste man fliehen. Im Augenblick ist in Afghanistan eine furchtbare Hungersnot. Warum? Weil der Westen dieses Land jetzt boykottiert, die jetzt herrschenden muslimischen Extremisten sind nicht in der Lage, die Menschen zu ernähren. Und dann verhungern die Menschen, dann kommen sie ins Krankenhaus und es ist keine Medikamente da. Es ist schrecklich, was im Augenblick auf der Welt los ist. Im Jahr 2018, also vor 3,5 Jahren, hat man einmal eine Statistik erstellt, nach der weltweit 70 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Das heißt, ungefähr so viel, wie wir in Deutschland Einwohner haben. So viele sind auf der Welt auf der Flucht, haben alles hinter sich gelassen. Krieg ist eine schlimme Realität. Wir sehen es oft nicht, wir erinnern uns oft nicht dran, aber wir sollten uns dran erinnern. Und jetzt ist so etwas in der Ukraine aufgebrochen. Die Ukraine ist nicht weit von uns weg. Von der deutschen Grenze bis zur Ukraine sind es 780 Kilometer an der schmalsten Stelle. Die Entfernung von Hamburg nach München ist größer. So nah ist dieser Ort. Viele Beobachter gehen davon aus, dass es wahrscheinlich 3 Millionen Flüchtlinge geben wird, die das Land verlassen. Viele wirklich nur mit dem, was sie tragen können. Es ist schön, dass in unserem Land und auch in anderen europäischen Ländern man versucht, diesen Menschen zu helfen. Das zeigt ein bisschen Mitmenschlichkeit, die es eben auch noch gibt. Aber wie schrecklich herrschen doch Kriege und ähnliche Dinge auf dieser Welt. Nun aber meine Frage, wo finden wir in der Bibel etwas über Kriege und wo kommen sie her? Es kommen ja oftmals Menschen auf uns zu und sagen, wenn es einen Gott gibt, dann dürfte er doch solche Kriege nicht zulassen. Wenn es einen Gott gibt, hätte er diesen Hitler nicht zulassen können. Nein, es gibt Kriege und brutale Machthaber, solange die Welt besteht. Genauer gesagt, seit dem Sündenfall. Ursprünglich war so etwas von Gott nicht gewollt. Gott hat zwar alles gewusst, was sich entwickelt, aber Kriege wollte er nicht. Als Gott die Menschen geschaffen hat, da hat er sie nach seinem Bilde geschaffen. Nach dem Bilde Gottes, das heißt eigentlich zur Unsterblichkeit. Und wenn man sich heute zu Jesus bekehrt, wenn er in unserem Herzen ist, bekommen wir diese Unsterblichkeit wieder. Dann werden wir nämlich von Neuem geboren und selbst wenn wir einmal unseren Geist aufgeben müssen, wenn wir sterben, werden wir leben und kommen in die Herrlichkeit. Aber nach dem Sündenfall, da kam erst einmal der Tod. Und es ist erschreckend, wie der Tod zu den Menschen gekommen ist. Der Tod ist der Sünde Sold. Gott hat es Adam schon gesagt, du wirst wieder zur Erde werden, von der du genommen bist. Aber der erste Mensch, der gestorben ist, der ist nicht an Altersschwäche gestorben. Er ist nicht an einer Krankheit gestorben. Der erste Mensch hieß Abel und er ist von seinem eigenen Bruder Kain ermordet worden. Der Hintergrund war Neid. Neid in einer geistlichen Frage, weil nämlich Kain merkte, dass Abel in einem anderen Verhältnis zu Gott steht als er selbst. Aber es war eben ein Mord. Ich hörte einmal vor Jahren einen Bruder, der sagte, das war der erste Krieg. Der erste Krieg eines Menschen, der gottlos war, des Kain, gegen seinen Bruder, der gläubig war. Es war sozusagen eine Art Glaubenskrieg. Da begann es. Der erste Ermordete war Kain. Und dann, wenige Generationen später, da ist ein Nachkomme Kains, ein Mann, der sich wichtig tut, ein Angeber namens Lamech. In 1. Mose 4, Vers 23 und 24 wird berichtet, was er seinen zwei Frauen sagt. Er war auch der, der die Vielweiberei eingeführt hat. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Ada und Zilla. Ihr Weiber Lamechs, hört meine Rede und merkt, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Da war die Begründung der Blutrache durch diesen Mann da. Aber diese Mord und Totschlag, das waren die Ansätze zu Krieg gegen jemanden, der den Lamech im Wege stand. 1. Mose 4, 23, 24. Und aus diesen individuellen Übergriffen, die es gab, entwickelten sich später richtige Kriege. Das erste Mal habe ich in der Bibel von so einem Krieg gelesen, in 1. Mose 14. Aber es gab schon vorher solche Kriege zwischen den Völkerschaften. Dort wird berichtet, dass sich einige bestimmte Könige zusammengetan haben, um die Stadt Sodom zu überfallen. Und dort in Sodom lebte in der damaligen Zeit der Neffe von Abraham, Lot. Und er wurde mit seiner Familie und vielen Einwohnern aus diesem Ort entführt und sollte in die Sklaverei verkauft werden. Ich lese mal ein paar Verse aus 1. Mose 14. Das Tal Sittim aber hatte viele Erzharzgruben. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh in das Gebirge. Also sie wurden überfallen von bestimmten Königen und ihren Armeen und jetzt sind die Könige von Sodom und Gomorra bei dieser Angelegenheit umgekommen und die anderen flohen auseinander. Da nahmen sie alle Habe zu Sodom und Gomorra und alle Speise und zogen davon. Das heißt, die Eroberer haben die Stadt ausgeplündert. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte zu Sodom und zog davon. Wir wissen von der Bibel, dass Abraham dann seine Knechte zusammennahm und einen Hinterhalt organisierte, wo er diese boshaften Könige besiegte und seinen Neffen befreite. Aber da wird schon von richtigen Schlachten berichtet. Selbst Abraham war dann in so einen Krieg schon mit verwickelt gewesen. Es blieb ihm aber nichts anderes übrig. Er wollte ja seinen Neffen befreien. Später berichtet die Bibel von Kriegen und jedes Mal waren arme Menschen damit rein verwickelt. Manche Kriege waren im Plan Gottes vorgesehen. Manche Kriege waren eine Strafe für die Schlechtigkeit bestimmter Völker. Und ich gehe davon aus, dass manche Katastrophen und manche Kriege und manche Seuchen bis heute Strafen Gottes sind. Und trotzdem hat Gott die Kriege nicht erfunden. Die Bibel berichtet von der Einnahme Kanaans und als wie viele Menschen dort flüchten mussten, alles aufgeben mussten oder umgekommen sind. Später, als Israel in diesem Land wohnte, gab es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Israeliten und den Philistern. Und die Philister setzten den Israeliten schwer zu. Sie plünderten Israel aus. Viele raubten Menschen, verkauften sie in die Sklaverei. Es werden uns in der Bibel Großmächte geschildert, die ihre Macht durch Kriege aufgebaut haben. So waren da die Assyrer. Die Assyrer, die die nördlichen Stämme Israels übrigens überfielen und die gesamte Einwohnerschaft verschleppten. Und bis zum heutigen Tag weiß man nicht genau, wo sie hingekommen sind. Dann wird Nebukadnezar geschildert, der König von Babel, der auch Juda, die Reste, die von Israel noch da waren, überfallen hat und verschleppt hat. Er war der, der den Tempel verbrannt hat. Es muss furchtbar gewesen sein bei der Einnahme des Tempels. Wenn Sie einmal Zeit haben, lesen Sie mal in den Klageliedern des Jeremia, wie schrecklich es war. Der Prophet Amos berichtet über Kriege. Am Anfang dieses Prophetenbuches, da wird gesagt, dass Gott bestimmte Völker bestrafen wird wegen ihrer gräulichen Taten, zu denen Kriege gehörten. Amos 1, Vers 3, da heißt es, so spricht der Herr, um 3 und 4 Frevel willen der Damaskuser will ich sie nicht schonen, das heißt der Syrer, darum, dass sie Gilead mit eisernen Zacken gedroschen hatten. Sie hatten ein bestimmtes Kriegsgerät, mit dem sie in die Massen der anderen Soldaten von Gilead hineingerast sind und die Zacken an den Rädern ihrer Wagen zerrissen die Leiber ihrer Gegenden. Gott sagt, wer solche Waffen einsetzt, so brutales, das übersehe ich nicht. Wir haben heute noch viel entsetzlichere Waffen. Wenn man nur an die Atombomben denkt, wenn man denkt, dass in Japan, in Hiroshima und Nagasaki in einer Sekunde eine Explosion war, wo gleich Zehntausende das Leben verloren. Menschen sind an der Stelle verbrannt, an der sie gestanden haben. Es gab viele Erfindungen im Laufe der Zeit, die Grausames auch gerade in Kriegen vorgebracht haben. Gott übersieht solche schrecklichen Kriegsinstrumente nicht, solches Kriegsgerät, was Menschen furchtbar massakriert. Oder die bestialische Ausgelassenheit von manchen Soldaten, die in dem Krieg sind. Amos 1, Vers 13, so spricht der Herr um 3 oder 4 Frevel willen. Das sind zusammen 7, das heißt, die Zahl ist voll, so viel Schreckliches gab es. Um 3 oder 4 Frevel willen der Kinder Ammon will ich ihrer nicht schonen,
darum, dass sie die Schwangeren in Gileads zerrissen hatten, damit sie ihre Grenzen weitermachten. Soldaten haben sich brutal an der Zivilbevölkerung und an Schwangeren vergriffen und haben sie in furchtbarer Weise umgebracht. Gott übersieht sowas nicht. Solche Dinge kamen im Kriegen vor, aber Gott übersieht es nicht. Es wird erwähnt bei Amos 2, Vers 1, dass es bis zu Leichenschändungen gekommen ist während solcher Kriege. Ja, Amos 2, Vers 1. Und da wird gesagt, so spricht der Herr, um 3 oder 4 Frevel willen von Moab will ich sie nicht schonen. Gott wird diese Völker strafen, die sowas machten. Darum, dass sie die Gebeine des Königs zu Edom haben zu Asche verbrannt. Die haben also ein Land überfallen, das Edomitergebiet. Die hassten die dortigen Einwohner so, dass sie die Gebeine des längst verstorbenen Königs ausgegraben haben und verbrannt haben. Wir sind entsetzt, wenn man sowas hört. Aber selbst Christen haben später so etwas fertiggebracht. Etwa 100 Jahre vor der Reformation, da hat man in England die Gebeine von Wycliffe, einen ganz treuen Zeugen Gottes, der das Evangelium verbreitet hat, wie kaum ein anderer zu seiner Zeit, ausgegraben und noch einmal auf den Scheiterhaufen verbrannt. Gott wird sie nicht schonen, steht hier. Und manche Probleme, die ein Volk bekommt, auch durch Kriege wieder, die kommen deshalb, weil sie so Schreckliches getan haben. Und gerade im Blick auf unser Volk, auf das Deutsche, muss man sagen, Gott ist so barmherzig gewesen. Was hat unser Volk doch unter Hitler für furchtbare Gräuel verbracht? 6 Millionen Juden umgebracht. Dass es unser Volk überhaupt noch gibt, ist nur eine Gnade Gottes. Ich möchte noch einen letzten Krieg erwähnen, den die Bibel nennt. Der Herr Jesus sagt ihm voraus, und 40 Jahre nach seiner Kreuzigung geschah er. Er war auch eine Strafe dafür, dass sie Jesus verworfen haben. Und zwar die Einnahme Jerusalems durch die Römer. In Lukas 19, Vers 23 sagt Jesus voraus, denn es wird die Zeit über dich, Jerusalem, kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängstigen. Die Römer haben Hunderttausende Israeliten grausam umgebracht. Also, wir sehen, heute gibt es Kriege, schreckliche Kriege. Manchmal sind sie gar nicht so grausam, wie sie früher mal waren. Aber dafür hat man grausamere Waffen, mit denen man Dinge machen kann, die damals nicht mehr ahnten. Gott weiß es und Gott übersieht es nicht. Und Gott sieht alle Tränen derer, die zu leiden haben. Nun, ich sagte vorhin, immer wieder mal treten Leute auf, die sagen, wenn es Gott gibt, dürfte es doch keine Kriege geben. Liebe Geschwister, die Kriege machen Menschen und nicht Gott. Aber Gott wusste es voraus, in wie viel Boshaftigkeit die Menschen sich einlassen werden. Und dann hat er seinen Plan, den Plan zur Rettung der Menschen entworfen. Er hat die Menschen nicht entmündigt. Er hat es zugelassen, dass sie Böses tun können, dass sie gottlos sein können, dass sie sich von ihnen abwenden können. Aber er wollte ihre Rettung. Und deswegen hat er auch die falschen Wege mit eingeplant. Bei Jeremia 27 und 25, da wird von Nebukadnezar geredet. Dieser Nebukadnezar, der den Tempel von Jerusalem hat zerstören lassen, an dessen Hände das Blut von Hunderttausenden Israeliten, aber auch vielleicht von Millionen Menschen der damaligen Zeit klebte. Er wird bei Jeremia als Knecht Gottes bezeichnet. Das heißt, er ist im Letzten doch einer, der nur das machen darf, was Gott zulässt. Ich hörte einmal so einen Vergleich. Da sagte jemand, der Teufel ist wie ein boshafter Hund, aber ein Hund, der an der Leine liegt. Und die Länge dieser Leine hat Gott festgelegt. Jeremia 27. Nun aber habe ich alle die Lande gegeben,
in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel. Jeremia 27, Vers 6. Wisst ihr, da wird ein so böser Herrscher sogar als Knecht Gottes bezeichnet. An anderen Stellen auch. Ich will mir kein Urteil erlauben über das, was heute sich in der Ukraine tut. Die Regierenden, ob in Russland, ob in der Ukraine, sind Menschen und Menschen sind Sünder. Und wenn Gott sie nicht lenken darf, dann machen sie Falsches und Böses. Aber auch sie sind letztlich wie Marionetten an den Fäden, die Gott zieht. Sie können keinen Schritt weiter gehen, als Gott es zulässt. Nebukadnezar war ein Knecht Gottes, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Auch der Putin, auch die Leute, die in der Ukraine das Sagen haben, sind solche Knechte. Bitter ist natürlich nur, dass ihre Taten und ihre Planungen, ihre Ideologie und Propaganda sich dann auf die ganzen Untertanen auswirkt. Nun, wie ist das jetzt bei Gläubigen, die solche Kriege erleben? Da wird uns in der Bibel David vor Augen gestellt. David war König in Israel. Und David musste viele Kriege führen, weil die Länder ringsherum Israel einfach vernichten wollten. Hinter den anderen Feinden Israels stand der Teufel. Der Teufel wusste zu jeder Zeit, dass Jesus, der Erlöser, aus dem Volk Israel kommen wird. Und deswegen hat er alle Macht gegen Israel eingesetzt. Und David ist von Gott zum König berufen worden. David war verantwortlich für sein Volk und musste Kriege führen. Und in den Kriegen ist er selbst oft in Lebensgefahr gekommen. Im Anfang seiner Kriege standen Auseinandersetzungen mit König Saul, der ihn verachtete und hasste. Und später mit Feinden, die er dann aber doch in die Knie zwingen konnte. Aber immer wieder war er in Lebensgefahr. Im Psalm 91, die ersten 7 Verse, bezeugt er etwas von dem, was er in diesen gefährlichen Situationen erlebt hat. Liebe Freunde, auch Gläubige, ob in Äthiopien oder sonst wo, ob in bei der russischen Armee oder unter den Ukrainern, sind oft in Lebensgefahr. Aber Jesus hat mal gesagt, es fällt kein Haar von unserem Haupt, weder ein schwarzes noch ein weißes, ohne Gottes Zulassung. Und er hält seine Hände über seinen Leuten. David bezeugt im Psalm 91, Vers 1 bis 7, wie er Gott in solch gefährlichen Zeiten erlebt hat. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er sagt in diesen gefährlichen Zeiten, Gott ist meine Burg. Ich sah mal ein Bild aus dem Mittelalter, da sah man eine Burg. Und dann sah man, wie Menschen aus dem Dorf, das um die Burg lag, in die Burg flüchteten. Denn in der Entfernung kamen Raubritter, die das Dorf überfallen wollten, die den Bauern alles wegnehmen wollten und von denen man schrecklichste Dinge zu erwarten hatte. Die Menschen flüchteten in die Burg. Sie nahmen das mit, was sie tragen konnten, und die Burgtore wurden zugemacht und die Feinde konnten ihnen nichts. Und David sagt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, spricht zum Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann beschreibt er, was er erlebt hat. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schrecklichen Pestilenz. Er ist bei dir, wenn du krank wirst als Soldat von der schrecklichen Pestilenz. Er errettet vom Strick des Jägers. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. So wie eine Henne ihre kleinen Küchlein bedeckt und schützt, so wird er das mit dir machen. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finsteren schleicht vor der Seuche, die am Mittag verdorbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Wir haben einen Gott, der hat uns in der Hand. Und ich habe viele kennengelernt, die den letzten Krieg erlebt haben und die bezeugten, wie Gott sie durchgebracht hat. Ich denke an ein paar Schwestern aus Wittenberg, die mit mir gemeinsam in Evangelisationseinsatz waren. Und die dann berichteten, was sie für Angst hatten als Kinder, als sie in den Bunkern und Kellern saßen, während die Luftangriffe waren. Und dann bezeugten sie, dass Gott sie durchgebracht hat, er war ihre Burg. Nun sagt uns die Bibel aber noch etwas. Die Bibel macht eigentlich deutlich, dass wenn Jesus wiederkommt, es auch besondere Kriege geben wird. Jesus selbst hat das erklärt, er hat gesagt, was es für Zeichen des Endes gibt, Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, Erdbeben und. Und er sagt auch, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Wenn wir von diesen zahlreichen Kriegen in unserer Zeit hören, wie gesagt, ob in Äthiopien, ob im Jemen, ob in Afghanistan oder sonst wo, so sollten wir wissen, dass das Ende nahe ist. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Aber dann wird bei Hesekiel 38 noch von einem speziellen König geredet, der im hohen Norden ist. Und es gibt nicht wenig Schriftauslegern, die meinen, das könnte Russland sein. Lasst mich einmal lesen aus Hesekiel 38, Vers 3 bis 6. So spricht der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, so heißt dieser König, der du der oberste Fürst bist von Meschesch und Tubal, das liegt irgendwo am Schwarzen Meer. Siehe, ich will dich herumlenken und will dir einen Zaum ins Maul legen und will dich herausführen mit allen deinem Heer, mit Ross und Mann, die alle wohl gekleidet sind, also stark gerüstet, und ihrer ist ein großes Heer, die alle mit Tatsche und Schild und Schwert bewaffnet sind. Das heißt, er kommt mit einem großen Heer an, allerdings gegen Israel. Und da steht ein interessantes Wort. Ich will ihn rumlenken. Ursprünglich war sein Blick woanders hin. Manche sind der Meinung, der Russe, der lange Westeuropa bedroht hat und das auch wollte in der ganzen kommunistischen Zeit, wird durch irgendetwas abgelenkt, dass er zum Schluss in eine andere Richtung mit seinen kriegerischen Gelüsten geht. Und zwar in die Richtung Israels. Das haben wir im Augenblick noch nicht. Im Augenblick ist seine Wut auf dem Westen noch ziemlich stark und im Augenblick versuchen die Russen, die Ukraine einzunehmen. Ob eventuell die Ukraine dann auch noch in diesem Bündnis mit ihm ist, das gibt die Bibel nicht klar wieder. Aber es werden viele mit dem Fürsten aus dem Norden verbündet sein. Vers 5 in Hesekiel 38. Du führst mit dir Perser, also er hat so eine Art Bund, so ähnlich wie die NATO oder früher der Warschauer Vertrag. Du führst mit dir Perser, Mohren, also Farbige, und Libyer, die alle Schild und Helm führen. Dazu Gomer. Bei Gomer ist man sich nicht ganz im Klaren. Manche Bibelausleger sind der Meinung, es ist der Stammvater der Germanen, andere der Stammvater der Ungarn. Und all sein Heer samt dem Hause Togarma so gegen Mitternacht liegt, mit all seinem Heer, ja, du führst ein großes Volk mit dir. Mitternacht ist der hohe Norden. Aus dem Norden, und das könnte von Israel aus gesehen, nur Russland oder etwas in der Umgebung sein. Es wird zu einem Krieg zwischen Russland und Israel kommen. Wie das im Einzelnen läuft, wissen wir nicht. Vers 21 bis 23 heißt es dann, ich will aber wieder ihn herbeirufen, das Schwert auf allen meinen Bergen, spricht der Herr. Das eines jeglichen Schwert soll wieder den anderen sein.
Es wird also von diesem komischen Fürsten ein Krieg gegen Israel kommen, aber es wird eine Verwirrung über ihn kommen. Sie werden sich selbst gegenseitig vernichten. Und ich will ihn richten mit Pestilenz. Es werden also Seuchen kommen während des Krieges. Und Blut will regnen lassen, Platzregen mit Schlosen, Feuer und Schwefel über ihn und sein Heer und über das ganze große Volk, das mit ihm ist. Also will ich denn herrlich, heilig und bekannt werden vor vielen Völkern, vor vielen Heiden, dass sie erfahren sollen, dass ich der Herr bin. Da ist also ein Krieg angekündigt mit dem Fürsten aus dem hohen Norden, der gegen Israel geht. Was heute in der Ukraine ist, da finde ich keinen Bezug in der Bibel. Aber es wird eine aggressive Macht aus dem Norden kommen. Nur ist das nicht die einzige aggressive Macht. Es wird zum Schluss ein Weltherrscher auftreten. Offenbarung 13 wird er beschrieben. Ich habe bei anderer Gelegenheit schon über ihn gesprochen. Er ist die Wiederauferstehung des Römischen Reiches. Dieselben heimtückischen, brutalen Methoden wie dieses Reich hat er. Steht da in der Bibel, es ist ein Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden ist. Das schon mal da war und das jetzt wieder da steht. Und dieses brutale Wesen unterjocht alle Völker. Es hat einen Propagandisten, der alle Mittel der Rhetorik und der Propaganda einsetzt, damit dieser große Herrscher von allen Menschen akzeptiert wird. Jeder, der nicht mit ihm ist, wird boykottiert. Nun, Geschwister, ich will das nicht mehr ausmalen, aber wir wissen selber, wie man heute Leute boykottieren kann. In der Pandemie mit dieser Seuche, die wir jetzt hatten, mit Corona, hat man es ja gesehen, wie Menschen boykottiert werden können, wie sie bestimmte Orte nicht mehr betreten dürfen. Das ist aber nur ein winziges Vorspiel für das, was kommen wird, wenn der Antichrist da ist. Jeder, der diesen letzten brutalen Machthaber nicht huldigt, verliert die Möglichkeit, auf dieser Welt irgendwie menschenwürdig sich durchschlagen zu können. Wer nicht die Zahl des Tieres hat, steht in der Schrift, der wird nicht mehr kaufen und verkaufen können. Also zusammengefasst kann man sagen, das, was wir heute sehen an Kriegen in der Welt, es ist die Folge der Sünde. Der erste gestorbene Mensch ist ein Opfer eines Mordes gewesen, und zwar Abel durch Kain. Später breitete sich das aus in der Familie Kains. Der Lamech macht deutlich, wie brutal er seine Interessen durchsetzen wird, wie er andere klein machen wird und viele umbringen wird. Er sagt, Kain wird 7-mal gerecht, ich 77-mal. Und dann beobachten wir in der ganzen Geschichte und auch in der ganzen Bibel immer wieder Kriege. Gott hat sie geduldet. Es hat Gott immer wehgetan, wenn eine Mutter um ihre Kinder geweint hat. Es hat Gott immer wehgetan, wenn jemand gelitten hat in so einem Krieg, denn Gott ist die Liebe. Und es tut Gott auch weh, wenn ein Nichtgläubiger leidet im Krieg. Aber all das ist in seinem Plan mit drin. In der Offenbarung wird gesagt, dass zum Schluss ganz besonders schreckliche Dinge über die Welt kommen werden. Seuchen und Klimaerwärmung und so ziemlich alles Schlechte, was man sich vorstellen kann. Aber Gott hat ein Ziel damit, dass die Menschen umkehren. Aber die Bibel sagt uns, zum Beispiel in Offenbarung 9, aber sie taten nicht Buße über ihre Morde, über ihren Götzendienst und über all diese Gräuel. Nun, der letzte große Machthaber wird zu einem Krieg in Israel kommen lassen. Nicht Gog, der wird vernichtet sein, der aus dem Norden, sondern der Antichrist. Was ich jetzt sage, ist meine Meinung. Wir werden es erleben, wenn wir in der Generation sind. Gog könnte nach meiner Meinung eine Großmacht aus dem Norden sein, die aber vor den letzten großen Tagen der Welt noch in die Knie gezwungen wird. Vielleicht der Russe, vielleicht eine Kombination all dieser nördlichen Länder von der Türkei über die asiatischen Länder, sie werden durch einen Krieg in die Bedeutungslosigkeit gehen.
Und dann kommt, und das ist mein Eindruck aus dem Gebiet des ehemaligen Römischen Reiches, der Antichrist. Möglicherweise aus der EU, möglicherweise. Wir sind nicht dazu da, hier Politik zu machen oder zu spekulieren. Aber die Region des alten Römischen Reiches ist, wo er herkommt. Und dieser Antichrist wird zum Schluss besiegt. Und dann macht Gott etwas, das die ganze Welt staunen kann. Man kann auf der Erde ohne Krieg, ohne Mord und Totschlag leben. Das zeigt sie. Für 1000 Jahre ist der Teufel ausgeschaltet. Und in dieser Zeit kommt das, was ich am Anfang als Wort gelesen habe, dass die Schwerter der Menschen zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Vor dem Gebäude der UNO in New York steht ein Denkmal, wie ein Mann ein Schwert zu einer Pflugschare umschmiedet. Es hat einen ganz makabren Hintergrund. Gestiftet wurde dieses Denkmal von einem der brutalsten Machthaber des letzten Jahrhunderts, von Stalins Russland. Aber was er darstellt, das ist das, was bei Jesaja erwähnt ist. Das wird kommen. Auch wenn so eine elende Kreatur wie der Stalin hat dort aufstellen lassen. Ich möchte dieses Wort aber jetzt zum Schluss nochmal in seinem Zusammenhang lesen. Und daraus können Sie sehen, dass es durchaus noch eine Hoffnung für diese Welt gibt. Wenn nämlich der Antichrist besiegt ist, der Teufel ausgeschaltet und die Armeen des Antichristen untergegangen sind, dann kommt eine Friedensepoche, wo alles durch das Wort Gottes gelenkt wird, wo die Israeliten sich zu Jesus bekehrt haben und dann durch sie das Evangelium in die ganze Welt kommt. Jesaja 2 von 2 bis 4 lese ich noch einmal. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden, und es werden alle Heiden dazulaufen. Das heißt, dort, wo der Tempel Gottes ist, das wird der Mittelpunkt der Welt sein. Und von allen Seiten kommen die Menschen und wollen dort die Nähe Gottes spüren und erleben. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten, also regieren unter den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert aufheben. Und hinfort wird nicht mehr gelernt werden, Krieg zu führen. Geschwister, der Herr hat die Kriege zwar zugelassen, die es gegeben hat, und er lässt auch die jetzigen zu. Und er sieht auch, wie Menschen leiden. Und oft sind Kriege die Folge von Gottlosigkeit und Strafen. Aber die Kriege, die Not und das Böse sprechen nicht das letzte Wort. Keiner von uns weiß, wie es in den nächsten Jahren bei uns in Deutschland weitergeht. Ob sich möglicherweise so ein Krieg bis nach Deutschland ausdehnt. Wir wissen das alles nicht. Aber wir dürfen eins wissen, wir sind immer in Gottes Hand. Und so wie es David gesagt hat, wer unter den Schirm des Höchsten ist, ganz gleich was kommt, für den ist Gott die Burg, in der er geborgen und geschützt sein kann. Vielleicht hast du im Augenblick auch irgendwelche Probleme und Angriffe. Nicht durch Krieg, aber durch andere Dinge, durch die der Teufel das Leben schwer macht. Ich sage dir eins, wenn du bei Jesus bist, dann hält er schützend die Hand über dir. Und es kommt nichts, was dir wirklich schaden kann. Unser Herr Jesus hat den Teufel auf Golgatha schon besiegt. Er ist der Herr der Welt. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du bist nicht verraten und verkauft. Du bist nicht allein gelassen. Gott ist bei dir. Er wird dich segnen und halten. Davon kannst du hundertprozentig ausgehen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, wir wollen in dieser Situation ganz besonders für die Menschen in der Ukraine bitten. Für die, die dort unter dem Krieg leiden, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht. Du kennst jeden Einzelnen. Du kennst jede Mutter, die Angst hat um ihre Kinder, jeder Vater, der daran denkt, dass seine Frau und die Kinder auf der Flucht sind. Du bist jedem nahe. Bitte, lass sie doch auch das spüren. Und die, die noch nicht bei dir sind, aber die doch irgendetwas mal gehört haben von dir, lass dein Wort in ihren Herzen Wurzeln schlagen, dass sie zum Glauben finden und dass auch durch diese schweren Zeiten doch mancher zu dir kommt. Und Herr, wir wollen auch für die bitten, die auf der Flucht sind, die dort vielleicht manche Schwere durchzumachen haben. Bitte sei jeden Einzelnen nahe, sei auch bei den Soldaten, ob bei den Russen oder bei den Ukrainern. Herr, wirke an ihnen, und dort, wo sie Angst haben und Not haben, Herr, da lass sie auf dich schauen. Wir wissen, das werden nicht alle tun, aber wenigstens Einzelne, die vielleicht von ihrem Vater oder der Mutter oder jemand anderes von dir gehört haben. Bitte segne sie und wirke inneres geistliches Leben an vielen. Und uns allen, wenn wir eine Möglichkeit haben zu helfen, dann gib, dass wir helfen können. Und gib, dass wir nicht aufhören, für die in solcher Not stehenden zu beten. Für Russen, für Ukrainer, aber auch für die in Äthiopien und im Jemen und in Afghanistan oder wo es auch sonst ist, Herr. Herr, es sind alles Menschen, die du lieb hast, für die du gestorben bist. Wir freuen uns drauf, dass am Ende der Zeiten einmal eine so wunderbare Erquickungszeit über die Welt kommt, wo es kein Krieg mehr gibt und kein Leid und kein Geschrei. Dank, dass wir dich haben. Und Herr, es wäre noch so viel zu sagen. Alles, was uns jetzt noch auf dem Herzen liegt, wollen wir deinen Vater bringen mit den Worten, die du uns einmal gelernt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Liebe Geschwister, ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Und auch immer wieder den inneren Drang, für die zu beten, die in Not sind. Gott möchte uns vergeben, dass wir es manchmal vergessen haben. Ansonsten herzliche Einladung, wer es am Sonntag einrichten kann, 10.30 Uhr, die Übertragung unseres Gottesdienstes über Internet und Telefon. Und nächste Woche wieder, ab Donnerstag, eine telefonische Bibelstunde. Und ich glaube, der Herr wird euch auch dadurch segnen. Amen.